Dann müssen wir hier auch verstehen, ey, manchmal reicht es nur, dass irgendjemand da hinkommt und super gut daherredet und dann kann das ganz schnell kippen. Und das ist so meine Angst immer, dass ich denke, der Weg von diesen einfach irgendwas Alltagsrassistisches auf Insta oder Facebook teilen bis hin zu, okay, jetzt wird's richtig, jetzt sterben Menschen, ist manchmal ganz, ganz klein, ganz kurz.
Kleine Pause.
Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Begegnung in der Teeküche. Wir sind hier in einem Raum, der eine Mini-Küche hat, dazu vielleicht gleich ein bisschen mehr. Und ich habe eine wundervolle Gästin heute bei uns im Podcast zu Gast, die am besten jetzt mal kurz selber sagt, wer sie ist und was sie so macht.
Hi, ja, ich bin Aida Demirovic-Krebs. Ich versuche das mal so bosnisch auszusprechen, damit wir das alle lernen. Also normalerweise sage ich immer Aida Demirovic-Krebs, aber ich sage mal jetzt Aida Demirovic-Krebs. Genau, ich komme aus Dortmund und arbeite im Dietrich-Keuning-Haus, einem Kulturzentrum. Bin hier aber tatsächlich privat eingeladen als Person und freue mich riesig über die Einladung. Bin von Haus aus Pädagogin.
Ja.
Genau. Damals hieß es Erziehungswissenschaft und Soziologie. Und wir waren somit die Ersten oder die Letzten, die vor diesem ganzen Master und Bachelor noch auf Diplom studiert haben.
So ein bisschen wie ich. Ich glaube, ich war vielleicht einen Tick später mit Pädagogik in Köln, aber ich habe ja auch noch Staatsexamen gemacht.
Ja, die haben irgendwie bei uns schon so eine Verbindung gemacht, ja, zwischen dem Alten auch und Neuen, und wir waren auch schon so ein bisschen Versuchskaninchen, ja, glaube ich. Aber wir haben halt noch das Diplom bekommen hier in Dortmund auch.
Ja, wir kennen uns also aus NRW quasi. Ich freue mich ja immer, wenn es nicht nur Verbindungen nach Berlin gibt. Und kennengelernt haben wir uns über Social Media, würde ich sagen, aber auch ein bisschen über eure Arbeit hier, über eure Veranstaltungen und vor allen Dingen über den Austausch untereinander zu ähnlichen Themen. Wir reden ja hier über Schule, aber es geht nicht nur um Schule. Und ich glaube, es könnte heute auch eine ein bisschen besondere Folge werden, weil wir mal ein Licht so ein bisschen auf ein Thema lenken wollen, was oft ein bisschen unsichtbar bleibt und was sehr viel auch mit deiner eigenen Biografie zu tun hat. Trotzdem würde ich aber zu Beginn deine Zeugnisse sehen. Erstmal checken. Dann würde ich aber zu Beginn sagen, dass du auch wie all unsere anderen Gästinnen vielleicht durch eine kleine Anekdote eine Brücke schlagen könntest zwischen dem Thema Schule und dem, was du heute so machst und vielleicht auch unserem Thema, wie auch immer das am Ende genau heißen wird. Damit steigen wir ja immer in unsere Folgen ein. Und meistens schlägt das so einen kleinen Bogen. Also was fällt dir ein, wenn du an Schule denkst? Ganz kleine Frage.
Ja, genau. Ich habe tatsächlich wirklich eine Anekdote, die ich oft erzähle, wenn es um das Thema Schule geht. Und zwar sind wir ja damals 94 aus Bosnien und Herzegowina gekommen als Geflüchtete. Und ich landete irgendwie auf der Hauptschule, ohne dass irgendwie groß geguckt wurde, und war dann 3 Monate in so einer Vorbereitungsklasse, und dann bin ich in die Regulärklasse eingestiegen und war nicht mal ein Jahr dort. Und dann gab es einen Elternsprechtag, wo die Lehrerin meinen Papa eingeladen hat und meinem Papa verkündete, Aida sei das beste Pferd in ihrem Stall. Und jetzt musst du dir vorstellen, bei uns ist Pferd eine große Beleidigung. Und mein Papa saß da, der gerade irgendwie knapp ein Jahr in Deutschland war und so, okay, der hat jedes Wort verstanden, aber irgendwie das Sprichwort kannte er nicht. Und ich sah so seinen Kopf rattern und ich so, Papa, das ist okay, das ist alles gut, das ist was Gutes, das ist ein Kompliment, und konnte die Situation noch auflösen. Und das erzähle ich halt immer so, wenn es irgendwie um lustige Sachen oder um Sprache geht oder um Sprichwörter. Das ist die Erinnerung, die ich daran habe. Und tatsächlich hat diese Anekdote das dann halt auch ausgelöst, dass ich dann wirklich von der Hauptschule dann auf die Gesamtschule versetzt wurde. Und diese Lehrerin hat sich tatsächlich auch eingesetzt. Und das war so, das ist prägnant in Erinnerung geblieben, wenn ich so an meine erste Zeit hier oder an die Schulzeit hier denke.
Ja, es da steckt schon, wie so oft in diesen ersten Gedanken, so super viel drin. Vielleicht könntest du noch mal so ein bisschen deinen Weg beschreiben. Also tatsächlich noch mal sagen, wann war das so zur Einordnung? Und ja, vielleicht für die, die das auch sich noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben, überhaupt, ja, das Ganze so ein bisschen in Kontext setzen.
Mhm. Genau, also das war ja in den 90ern. Der Bosnienkrieg ging ja 92 los. Und wir haben 2 Jahre tatsächlich im Krieg gelebt, in Banja Luka, und haben auch gehofft und gemacht und getan und versucht, irgendwie da zu bleiben, haben viel selber erlebt und haben dann aber im März 94 ja den Weg der Migration, das hört sich so doof an, der Flucht, wie auch immer, der Vertreibung, das sind ja auch alles Begriffe, die irgendwie nicht differenziert verwendet werden oft, auf uns genommen. Das heißt, wir mussten damals wirklich, weil Deutschland schon so viele Leute aufgenommen hat, mussten wir so einen Garantiebrief, sage ich immer, so einen Einladungsbrief, so Bürger, jemand musste für uns bürgen, damit wir nach Deutschland kommen konnten. Schweden hatte damals ganz viele Leute aus Banja Luka aufgenommen und vielleicht wären wir da gelandet, aber auch da gab es dann so einen Einreisestopp, als wir dann weg mussten. Und dann hat meine Tante über Verwandte, wie das halt so ist, jemand gefunden, der uns einen Einladungsbrief oder Bürgschaft geschickt hat, und so landeten wir im März 94 halt in Dortmund. Und es war wirklich so, ja, ich war knapp 14, und das war so ein zwischen dem, ja, wir gehen in 2-3 Monaten zurück, dieses naive, kindliche auch Wunschdenken, und etwas zwischen dem, okay, wir gehen da nie wieder zurück, nach dem, was wir erlebt haben, wo wir wieder behandelt wurden und wie da der Krieg immer noch so vor sich wütet. Man hat sich immer zwischen diesen zwei Extremen bewegt. Ich habe Leute kennengelernt, die zwei Jahre hier waren, und ich dachte so, oh mein Gott, du bist schon 2 Jahre hier, ne? Und jetzt bin ich knapp selber natürlich 30 Jahre hier. Bildungsaufstieg war das für uns ja tatsächlich nicht, denn ich komme, wenn du so willst, aus einer AkademikerInnen-Familie. Nur wenn auch AkademikerInnen nach Deutschland kommen, werden die ja oft so ähnlich behandelt, also, diese ganzen Privilegien, die Bildung und so spielt auf einmal gar keine Rolle. Wir wurden dann einfach zum Schulamt geschickt, und ja, meinem Bruder, der irgendwie knapp 17 war, wurde einfach gesagt, du bist zu alt für unser Schulsystem, nach dem Motto, du bist nicht mehr schulpflichtig. Und mich hat man halt einfach automatisch auf die Hauptschule geschickt. Das heißt, es wurde nicht geguckt, was kann sie, was bringt sie mit, welche Fähigkeiten. Und wir mussten tatsächlich dann über irgendwelche privaten Kontakte für meinen Bruder irgendwas suchen, haben erfahren, es gibt auch Berufsschulen, wo er auch eine Ausbildung machen kann und. Und ich war dann auf der Hauptschule. Wie gesagt, habe dann ja, Deutsch gelernt, das war ja auch so ein, in meiner Vorstellung, ja, war das so, ich spreche jetzt Englisch mit denen, ja, ich konnte Englisch natürlich viel besser, und Deutsch kannte ich so aus der Schwarzwaldklinik, die wir in Bosnien geguckt haben, aus der Arztserie, Ärzteserie, Ärztinnenserie, und Deutsch war bei uns wirklich tatsächlich auch oft mit diesen Partisanen und Zweite Weltkrieg-Filmen konnotiert und klang dann immer so hart und so krass. Und also es war nicht so, dass ich jetzt so voll scharf drauf gewesen wäre, Deutsch zu lernen. Und trotzdem haben wir natürlich relativ schnell dann damit angefangen. Und ja, ich kann ewig erzählen. Ich weiß nicht, du musst
mich
zwischendurch unterbrechen.
Ich unterbreche dich nicht. Ich höre dir super gerne zu.
Genau. Und ja, mein ganzer tatsächlich beruflicher, schulischer Werdegang oder auch uns, von uns als Familie hier, dieser ganze Prozess war sehr geprägt von dem ungeklärten Aufenthaltsstatus tatsächlich, weil wir wirklich 7 Jahre, muss man sich vorstellen, hier gelebt haben, von 3 Monate zu 3 Monate Duldung. Dann kriegtest du diese 3 Monate, und dann wurde dir aber trotzdem dann gesagt, von der Ausländerbehörde, wie sie damals hieß, so, ja, aber das bedeutet ja nicht, dass ihr 3 Monate bleibt. Du kannst jederzeit quasi noch einen Brief bekommen, dass ihr noch eher gehen müsst. Und es sah oft sehr nach Willkür aus, wer wie lange was bekommt, weil wir haben zum Beispiel im Wartezimmer mit Leuten gesessen, die die gleichen Voraussetzungen hatten, quasi aus dem gleichen Land, aus der gleichen Gegend, gleich lange hier, und die einen haben dann in einem Zimmer ein halbes Jahr bekommen, die anderen haben 3 Monate bekommen, und die dritten haben eine Duldung, eine Ausweisung, Abschiebung bekommen. Das heißt wirklich, du konntest nach keinen Kriterien irgendwie planen, wissen, okay, jetzt könnte es passieren, oder die gehen vor, oder die anderen werden verschont. Das war einfach 7 Jahre in Ungewissheit. Und das macht natürlich auch was mit einem Menschen, ne? Auch schulisch natürlich. Ich wusste nie, wie weit kann ich planen, was will ich machen. Ich glaube, ich habe mir dann irgendwann als Schutzmechanismus auch vorgenommen, so immer bis zum nächsten Schritt zu planen. weil du oft gehört hast, es werden Menschen 2 Wochen vorm Abitur abgeschoben. Das muss man sich vorstellen. Dann war das für mich so, okay, erstmal 10. Klasse fertig machen. Und dann war irgendwie, ah, okay, jetzt bin ich noch hier. Okay, was mache ich? Ich mache jetzt Abi. Und als wir dann nach dem Abi immer noch hier waren, dann habe ich erst angefangen, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Das heißt, ich hatte über Studium, über irgendwas, was nach dem Abi kommt, mir gar keine Pläne oder mich nicht getraut, Pläne zu machen, einfach um nicht so krass enttäuscht zu werden. So, ne? Und das hat, wie gesagt, also mit einer Identifikation, mit diesem Land ja auch was zu tun, wenn man dir 7 Jahre lang wirklich sagt, du gehörst hier nicht hin, dann kann ich nicht mit 21, ich meine von 14 bis 21, dann kann ich nicht mit 21 einfach Deutschland-Trikot anziehen und sagen, yo, yeah, es geht los und Party und wir sind alle eins. So, das hat alles so lange gedauert bis, und dann hat es ja noch 2 weitere Jahre gebraucht wirklich, bis wir unbefristeten Aufenthalt bekommen haben. Das heißt, nach 9 Jahren wusste ich erstmal, da war ich 23, okay, hier kannst du jetzt irgendwie Wurzeln schlagen oder hier kannst du irgendwie anfangen, was zu planen. Und das ist natürlich so das, was diese anfängliche oder diese, ja, 9 Jahre geprägt hat, so, ne?
Und das vor dem Hintergrund dessen, was man erlebt hat, ne? Also die Jahre davor, also vor dem Hiersein, waren ja sicherlich auch keine Jahre, die eine wirklich bewusst in Anführungsstrichen normale Jugend ermöglicht haben, sondern ganz im Gegenteil. Und es klingt sehr nach, und das hattest du eben in unserem kurzen Vorgespräch auch schon mal so angedeutet, nach trotzdem machen, einfach sein und immer weiter und irgendwie gucken, wie kommt man klar, weil muss man ja auch. Gleichzeitig überhaupt keine, also wenn man über die Relation nachdenkt, so wer fängt eigentlich auf oder kann man das überhaupt alleine irgendwie auffangen, was man da gerade erlebt.
Also ich sage ja immer wirklich, wenn man mich fragen würde und wenn ich Geld hätte, ganz viel Geld hätte, dann würde ich erstmal allen Leuten, die irgendwie vom Balkan kommen, die diese Verbindung haben, nach Ex-Jugoslawien eine Therapie bezahlen. Weil wenn du überlegst, ich meine, wenn wir transgenerationale Traumata nehmen und so weiter, was wir schon vorher irgendwie erlebt haben, auch Leute, die vielleicht nicht direkt vom Krieg betroffen waren, die hier schon waren als GastarbeiterInnen, Kinder und so, die haben das ja auch irgendwie miterlebt, mitbekommen, geschweige denn die Leute, die tatsächlich dann im Krieg waren und hier hingekommen sind. Ich habe gerade eben, wie du schon sagst, im kurzen Vorgespräch gesagt, erst jetzt, wo ich erwachsen bin und wo ich selber auch Mutter bin zum Beispiel und wo ich halt teilweise auch wirklich durch den Ukraine-Krieg ausgelöst, selber meine eigenen Erfahrungen manchmal so auf Instagram verarbeite und darüber schreibe, wird mir klar, wie krass das eben war, was wir erlebt haben und wie krass verrückt und weiß ich nicht, wir waren einfach hier hinzukommen. Also wenn ich wir sage, dann meine ich wirklich nicht unsere Familie, sondern wirklich ganz viele Leute aus Bosnien, aber auch aus Kroatien oder Serbien. Wir haben einfach hier weitergemacht, als wäre das, was wir erlebt haben, das Normalste auf der Welt. Also wir haben auch nicht großartig miteinander darüber gesprochen. Wir haben das irgendwie alle so total verdrängt und haben uns natürlich dann viel um Aufenthalt, um Schule und so weiter gekümmert, um Arbeit zu finden, Arbeitserlaubnis. Darüber könnte ich eine ganze Sendung füllen, wie das war für meine Eltern, überhaupt irgendwie arbeiten zu dürfen. Und erst jetzt denke ich, mein Gott, irgendwie die wenigsten haben versucht eine Therapie oder hatten überhaupt den Gedanken, eine Therapie damals zu machen, da irgendwie mit jemand drüber zu reden. Und diejenigen, die es vielleicht versucht haben, hatten dann einfach Leute, die jetzt nicht speziell darauf ausgebildet waren oder die waren natürlich nicht in der Sprache so mächtig, dass sie natürlich diese Erfahrung alle so verarbeiten können. Und von daher frage ich, also manchmal sage ich, es ist so gut, dass unser Gehirn wirklich verdrängen kann, weil natürlich, wenn du jetzt hier täglich darüber nachdenken würdest, würdest du wahrscheinlich irgendwann sagen, okay, das Leben ist einfach Katastrophe und ich mache hier einen Schlussstrich jetzt übertrieben. Natürlich müssen wir auch verdrängen, aber natürlich ist da ganz viel, was halt unverarbeitet geblieben ist und was wir noch mit uns tragen und wo ich da auch denke, dass die deutsche Gesellschaft das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. So, ne? Ich habe gerade gesagt, eben Ukraine-Krieg, mit mir hat das ganz viel gemacht, dieses Narrativ eben letztes Jahr, als es losging, zu hören, so, das ist der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, wo ich wirklich wütend geworden bin, wo ich enttäuscht war, wo ich gesagt habe, ihr negiert gerade, weiß nicht, den Tod von Hunderten, Tausenden von Menschen, Vergewaltigung, Vertreibungen, Flucht und so weiter. Und das sind Leute, die sind hier unter euch, das sind eure KollegInnen, Ehefrauen, Ehemänner, SchulfreundInnen. Und wenn wir das nicht auf dem Schirm haben, dann frage ich mich, okay, was müssen wir tun, damit diese Sichtbarkeit da ist? Der Bosnienkrieg oder die Jugoslawienkriege waren ja mehrere Sachen, die da gelaufen sind in den 90ern, haben es ja immer noch nicht in die Lehrpläne geschafft. Das heißt, ganz viele Leute haben das immer noch nicht auf dem Schirm, fahren vielleicht aber nach Kroatien jeden Sommer und machen irgendwie Urlaub. Aber was da so richtig, also da war irgendwas in den 90ern, irgendwie war da was bei den Jugoslawen, ne, so jetzt übertrieben. Für mich sind die aber alle irgendwie doch das Gleiche. Und damit hört es ja oft, ganz oft auf, so, ne? Und ich glaube, da diese Sensibilität dafür zu schaffen, dass für viele, wenn wir vom letzten Krieg sprechen, für viele in Deutschland damit nicht der Zweite Weltkrieg gemeint ist. Natürlich auch durch die syrische Zuwanderung, das hört sich auch so doof an, als hätten die sich auf den Weg gemacht, weil sie einfach Lust haben, aber eben durch Geflüchtete aus Syrien und so weiter ist es noch präsent bei vielen SchülerInnen vielleicht, aber es ist immer noch so alles so weit weg. Und es ist so, ah, das kann uns nicht passieren. Und irgendwie wirklich zu verstehen, okay, das ist aber irgendwie 4 Stunden Fahrt von München passiert und gar nicht so lange her, das ist halt bei vielen noch nicht in den Köpfen so. Ne? Also ich denke so, niemand ist davon verschont. Also einfach dieses, auch in Deutschland zu checken, so, ey, auch wir sind, also weil ich will jetzt niemanden verrückt machen, aber das ist nicht irgendwas, was irgendwo immer ganz weit draußen passiert.
Dann kommen ja auch noch die Erfahrungen hinzu, die man dann im Ankunftsland macht. Also du hast es eben in deiner Anekdote schon angedeutet und auch dann danach nochmal gesagt, sind ja auch nicht nur positive Erfahrungen im Sinne von, ich komme hier an und kann mich direkt da einfügen, wo ich in Anführungsstrichen hingehöre, sondern sowas wie, okay, man wird erstmal auf irgendwelche Schulen verteilt, es wird überhaupt nicht geguckt, ne, welches Individuum steht da eigentlich gerade vor mir. Wie waren denn dann für dich die Anfangsjahre oder die Anfangszeit tatsächlich in der Schule zum Beispiel, aber auch in der Gesellschaft? Also du hast ja mit Sicherheit auch da Erfahrungen gemacht, die auch nochmal so on top kommen auf die vielleicht Traumata, die man verdrängt. Und ich bin jetzt auch, ne, also ich möchte nicht irgendwie so psychologisch reden und so tun, als kenne ich mich da überall mit aus. Also es ist mir wichtig zu sagen, ne, dass das jetzt so ein Gespräch zwischen uns ist und als Lehrerin kein Gespräch als Expertin zu Traumata und Retraumatisierung und so weiter. Aber es ist, glaube ich, allen klar, die zuhören, dass man mit einem großen Rucksack logischerweise hier ankommt und dann wiederum Erfahrungen macht, wo vielleicht Leute, die keine Fluchtgeschichte haben, auch schon mit strugglen und bei dir kommt es on top.
Genau. Ja. Also mich hat es zum Beispiel, wenn ich so an die Anfänge zurückdenke, sehr erschüttert, wie wenig tatsächlich meine MitschülerInnen über Jugoslawien oder über Ex-Jugoslawien wussten. Also wirklich, ich wurde in der 7. oder 8. Klasse gefragt, weiß nicht, ob ich wüsste, was ein Kino ist, ob wir richtige Häuser in Bosnien hatten. Und ich bin nach Hause gegangen und ich habe zu meinen Eltern gesagt, wo bin ich hier gelandet? Ich habe in der 4. Klasse gelernt, wie viel Eisen Deutschland im Jahre XYZ exportiert hat. Also so krasse Gegensätze waren das tatsächlich. Und die wissen noch nicht mal, ob wir richtige Häuser haben. Also ich glaube, das war so in Bosnien so, oder in Ex-Jugoslawien tatsächlich damals, es war sehr viel Allgemeinwissen. Es war sehr viel auch vielleicht im Nachhinein unnötiges vielleicht Wissen. Aber es war trotzdem so, für mich war das unvorstellbar, dass Leute, die wirklich jahrelang auch da hinkommen und Urlaub in Ex-Jugoslawien machen, nicht wissen, wie wir leben oder wie wir gelebt haben. Das war so, diese Fragen haben mich total irritiert. Was ich schwierig fand, war diese Trennung tatsächlich, dieses Hauptschule. Das muss man sich auch vorstellen. Du kommst als Eltern hierhin, du kommst aus dem Land, du hast gerade dein Leben gerettet und du verlässt dich komplett drauf, was man dir halt sagt, wenn du zu so einem Amt gehst. Du weißt nicht, was ist die Hauptschule, was ist die Realschule, was ist die das Gymnasium, weißt du oft nicht. Und wenn man dir sagt, okay, das Kind kommt auf die Hauptschule, dann weißt du überhaupt nicht, dass du das Recht hast, vielleicht dagegen zu sprechen. Das, was mich halt so irritiert hat, eben wie du schon sagst, es hat gar keiner geprüft, was wir an Wissen haben. Als ich aufgeschrieben habe, was wir zuletzt in Mathe gemacht haben, hatten wir mindestens, und das soll nicht überheblich klingen, oder wir haben mindestens 3 Jahre Vorsprung gehabt. Und bei meinem Bruder war das so, als er dann auf der Berufsschule gelandet ist, hat er aufgeschrieben, was er zuletzt in Mathe gemacht hat. Da hat der Lehrer gesagt, das machen wir an der Uni. Und hat ihn vom Matheunterricht befreit. Das heißt, du hast irgendwie 3 Jahre Vorsprung und du hockst dann trotzdem da und bist natürlich darauf angewiesen, auf das System. Und wenn du dann vielleicht nicht Unterstützung von Lehrpersonal kriegst, die dann sagen, oh, vielleicht wäre es gut, wenn er oder sie die Schule wechselt, bist du erstmal da, dann versackst du da erstmal. Und ich habe dann tatsächlich nach dieser Anekdote, nach dem auch Einsatz dieser Lehrerin, dann 5 Wochen wirklich vor den Sommerferien, was total verrückt ist, dann die Schule gewechselt und bin dann von der Hauptschule halt auf eine gute Gesamtschule gekommen, wenn man das so will, mit gutem Ruf. Das habe ich mir auch selber nicht ausgesucht. Ich habe einfach das gemacht, was die Schule oder die Lehrer mir gesagt haben, die LehrerInnen. Und das hat mich halt dann auch so geschockt, diese Vorurteile tatsächlich auf der Gesamtschule schon den HauptschülerInnen gegenüber, weil sie dachten, da kommt jetzt jemand, die hat von Tuten und Blasen keine Ahnung jetzt auf umgangssprachlich gesagt. Und ich habe dann irgendwie den ersten Mathe-Test geschrieben und hatte eine 1. Dann haben die gesagt, warum bist du nicht gleich aufs Gymnasium? Also die haben wirklich erwartet, da kommt jemand. Und das ist ja ganz oft so, dass auf der Hauptschule auch eben, ne, also ja. Leute landen, die einfach gar nicht wissen, wieso, weshalb, warum. Und dass auch sowieso HauptschülerInnen, mit denen ich auch super viel gearbeitet habe übrigens, deutsch-bosnischen Jugendaustausch gemacht habe, viel mehr verstanden haben, was in Bosnien passiert ist teilweise. Und das haben mir wirklich Leute von unten gesagt, als mancher Politiker oder Politikerin, die runterkommen. Also auch diese Vorurteile in den Köpfen, das ist eine Hauptschule, mit denen kannst du keine politische Bildung machen. Oder weil die kommen von der Hauptschule, die kann das nicht. Das habe ich damals nicht begriffen. Weil du in Bosnien, die ersten 8 Schuljahre sind alle zusammen. Und diese frühe Trennung und wirklich, dass ich dann auf einmal gehört habe, dass Leute von der Hauptschule gar keinen Kontakt mit GymnasiastInnen haben, dass sie noch nie mit jemandem gespielt. Also das musste ich richtig verarbeiten. Das konnte ich, diese krasse frühe Trennung, das konnte ich tatsächlich auch nicht verarbeiten. Oder dass wirklich, dann hattest du solche Geschichten, dass wirklich ein Lehrer dann, weiß nicht, dich in Chemie dran nimmt und du bist 5 Wochen nochmal vor dem Jahresende gekommen. Du hast was ganz anderes gelernt. Hat er mir eine Frage gestellt, wusste ich nicht. Ja, klar, kam es ja auch von der Hauptschule.
Also ganz viel Klassismus.
Klassismus bei Lehrpersonal, genau. Wo ich dann natürlich so, das ist wahrscheinlich dann der Trotz. Mein Papa hat natürlich Chemie studiert, dann habe ich so gebüffelt und habe dann wirklich eine Woche später den besten Test geschrieben. Und für ihn war ich dann die Queen, wo ich dann aber dachte, das kann nicht sein. Ich hatte jetzt das Glück, dass mein Papa mir das erklären konnte, aber das kann nicht sein, dass von einem Lehrer solche Sachen halt kommen, so, ne? Und das war so die erste Zeit, glaube ich, die mich da geprägt hat. Und
Das ist ja auch ein Thema, was wir heute immer mal wieder haben. Und ich glaube, Karim hat das in irgendeinem Kontext letztens nochmal gesagt, dass es ja die Aufgabe von LehrerInnen sein muss, mit quasi, das klingt jetzt so ein bisschen wie so Objekte, so soll es aber nicht klingen, aber mit dem zu arbeiten, was eben im Raum ist. Ne? Und dass das eben die Aufgabe ist, den SchülerInnen zu begegnen und nicht ständig zu sagen, naja, du wirst den Ansprüchen meines Unterrichts hier gerade nicht gerecht, sondern die Perspektive zu wechseln und zu sagen, wie werde ich eigentlich dir als Person auf deinem Leistungsstand gerecht? Denn du bist ja nicht ohne Grund jetzt gerade in meiner Klasse. Also überhaupt diesen Switch, ich glaube, damit haben viele, viele Lehrkräfte, vor allen Dingen am Gymnasium, weil sie ein bestimmtes Bild des Gymnasiums im Kopf haben oder an einer Gesamtschule, also wenn es in Richtung Abitur gehen soll, immer noch große Schwierigkeiten. Und das heißt ja nicht, dass es am Ende nicht auch so sein kann, dass man sagt, okay, vielleicht ist ein anderer Bildungsweg für SchülerInnen XY ein sinnvollerer, aus einer individuellen Sicht heraus. Aber einem Kind zu sagen, naja, du kannst ja nichts, egal jetzt in welchen Worten, also das zu vermitteln, das ist ja an sich schon total seltsam. Also eigentlich müsste es ja andersrum sein.
Also zu sagen, ja, cool, dass du hier bist, dass du den Sprung, dass du jetzt den Mut hattest, mal irgendwie 5 Wochen vorher zu wechseln,
total.
Ist halt auch nicht ohne. Und ey, cool, du bist gerade 2 Jahre in Deutschland oder anderthalb. Und natürlich gab es solche Situationen. Es gab aber auch gute Situationen. Dass ich weiß auch, dass Lehrpersonal, dass ihr natürlich bis oben hin zugeschüttet seid mit Sachen, mit Inhalten und dass es sehr oft natürlich auf das persönliche Engagement kommt und dass ich auch nicht erwarten kann, dass natürlich jede Lehrperson eben die komplette Situation der 30 SchülerInnen in der Klasse auf dem Schirm hat, die Entwicklungen in den Herkunftsländern und so weiter. Aber vielleicht so einfach als ein kleiner Impuls, so es hat mir zumindest sehr gut getan, wenn wirklich mal einfach mal so nachgefragt wurde, ey, wie ist es denn gerade unten? Wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Wie sieht's mit eurem Visum aktuell aus? Auch wenn ich wusste, die können mir jetzt gerade nicht helfen, aber wirklich dieses, ich sehe dich, ich habe dich auf dem Schirm, hat bei mir schon sehr viel ausgelöst. Und wenn er jetzt zuhört, Herr Voskuhl, dass ich damals gewechselt habe, der hat unter meiner Mathearbeit dann wirklich auch geschrieben, sehr schöner Einstand. Und das hat auch was, oder die haben tatsächlich auch Unterschriften gesammelt, damit ich in Deutschland bleiben kann, muss man sich vorstellen. Die natürlich aussichtslos waren, wo die Behörde einfach geantwortet hat, nach dem Motto, die sind wegen Krieg gekommen, wenn der Krieg vorbei ist, dann müssen sie damit rechnen. Aber es hat schon was mit dir gemacht, wenn du weißt, dass du diese Unterstützung hast. Gleichzeitig gab es natürlich aber auch solche Sprüche von Mitschülern, na, Bombenwetter in Bosnien und so, wo ich denke, ihr habt einfach keine Ahnung, was ihr da gerade so von euch gibt. Oder, das hatte ich, glaube ich, auch mal kurz erwähnt im Vorgespräch, dann kommst du eines Morgens in die Klasse und dann steht da, Aidade, du Schlampe, geh nach Bosnien zurück, Sieg Heil. Und ich habe gerade gesagt, ich bin so ein bisschen stolz auf die heutigen jüngeren Generationen, weil ich einfach glaube, dass sie viele Begriffe und vieles auf dem Schirm haben und für viele sensibilisiert sind, wofür wir damals nicht sensibilisiert waren. Und ich habe das tatsächlich überhaupt nicht als Rassismus oder sonst was klassifiziert, musst du dir vorstellen, obwohl da Sieg Heil steht und ein Hakenkreuz. Okay. Ich meine, hallo, wie deutlich willst du es haben? Aber ich war dann noch so, oh mein Gott, ne, wenn sie mich nicht mögen. Ich wusste ja gar nicht, wer es ist, weil ich eigentlich aus meiner Sicht mit allen klargekommen war. Und das hat natürlich auch was mit dir gemacht, wo du denkst, war sie es, war er es, wer könnte es gewesen sein? Aber für mich war das so, okay, wenn die mich nicht mögen, ja, okay, Pech, aber warum mein Land? Also, und wenn ich dann so die heutige Jugend sehe, dann denke ich schon, dass da viel mehr Bewusstsein dafür da ist. Und freue mich natürlich, dass sich da halt auch was tut und denke halt auch, dass, wie gesagt, auch Lehrpersonal viel bewirken kann. Ich weiß, wie gesagt, es ist krass viel, was ihr da leisten müsst, aber so durch kleine zwischenmenschliche Begegnungen kann man den einzelnen Personen schon sehr, sehr, sehr viel mit auf den Weg geben. Ne? Es sollte nicht an euch haften bleiben, natürlich. Es sollte systematisch sein, auch dass solche Themen behandelt werden, dass solche Sachen auf dem Lehrplan kommen. Aber ich denke, vielleicht kann jeder oder jede Einzelne trotzdem versuchen, so okay, das System kann ich halt nicht von heute auf morgen ändern, aber was kann ich vielleicht als einzelner Mensch im Leben einer ganzen Familie manchmal ja auch bewirken, wenn ich einfach mal nett bin oder wenn ich mal einfach mal sage, okay, die Person ist wirklich jetzt einfach, es ist viel zu schade, wenn sie hier sitzt, wie können wir sie anders fördern? Das kann natürlich den ganzen weiteren Lebensverlauf halt verändern.
Ich weiß, dass wir in so Einzelgesprächen oder als Einzelperson, dass es super schwer ist. Ich meine, die Frage hören wir auch oft, weil wir ja schon auch so ein bisschen defizitorientiert immer auf dieses System schauen, was einfach so das Setting des Podcasts auch mit sich bringt, sich kritisch mit Schule und dem System und den Institutionen auseinanderzusetzen. Und es ist oft zu viel verlangt zu sagen, oder es funktioniert überhaupt nicht zu sagen, was wären denn so Rezepte, was wären denn deine Wünsche? Also mittlerweile habe ich oft das Gefühl, dass diese Frage so ein bisschen so ins Leere läuft, weil eigentlich müssen wir uns alle Gedanken um diese Fragen machen. Und gleichzeitig ist es ja schon so, dass du auch als Pädagogin einen professionellen und besonderen Blick vielleicht dann auch aufgrund dieser Verbindung zwischen deiner eigenen Geschichte und deiner Arbeit auf SchülerInnen mit Fluchterfahrungen haben kannst. Oder sagen wir Jugendliche, es müssen ja auch noch nicht mal nur SchülerInnen sein. Und wenn du da so ein bisschen drüber nachdenkst, könnte man ja auch das Ganze umdrehen und sagen, was muss unbedingt nicht mehr, also was muss unbedingt weg, so. Und was wären vielleicht Alternativen im Umgang? Weil wir haben ja jetzt die Situation, also kann ich auch von unserer Schule sprechen, also jetzt mittlerweile sind es ja schon fast anderthalb Jahre, aber es ging ja relativ schnell, dass auch ukrainische SchülerInnen da waren und die Schulen mussten sehr, 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 sehr wieder aufgrund des Engagements von einzelnen Lehrkräften irgendwie schnell Systeme aufbauen, überlegen, wie machen wir das, dass wir sie nicht total zur Seite schieben und sagen, wir machen jetzt erstmal nur DATS mit denen und versuchen nur, dass sie möglichst schnell Deutsch lernen, integrieren wir sie in die Klassen und so, weil institutionell ist es ja oft so, dass man gar nicht so viele Tools hat. Aber was sind so Gedanken, die dir vielleicht auch da durch den Kopf gegangen sind, wo du dachtest, oh, bitte mach das nicht so? Oder auf der anderen Seite so, das bräuchten wir jetzt eigentlich?
Ich glaube natürlich, wenn ich jetzt irgend so wunschkonzertmäßig mir was wünschen würde, ja, dann müssen natürlich ganz viele Ressourcen natürlich in das Bildungssystem gesteckt werden. Da fängt es ja schon an, ne? Wenn man mehr Ressourcen hätte, mehr Kapazitäten hätte. Und ich weiß nicht, ich bin gerne Bildungsforscherin, wenn man das so gestalten könnte, dass man neben dem krassen Curriculum, was man da durchziehen muss, auch einfach mal Freiräume hat, hört sich doof an, die man aber thematisch halt auch gestalten kann, wo man individuell auf gesellschaftliche Entwicklungen eingehen kann, dass es irgendwie schon automatisch vorgesehen ist und wir nicht irgendwie dann durch Extrakapazitäten irgendwelche Überstunden nicht ausgezahlt werden, extra Einsatz, immer wieder ad hoc uns auf neue Situationen einstellen können, sondern wo vielleicht von vornherein Möglichkeiten geschaffen sind und eingeplant sind, um auf gesellschaftliche Entwicklungen einzugehen, um vielleicht zu verstehen, ich meine, das Thema ist alt, bei mir war das schon so, Deutsch auf dem Schulhof oder nicht, darüber hatte ich auch geschrieben, über eine Situation, wo ich damals mit einer Schulfreundin, wir waren mit dem Bus unterwegs, mit der Klasse und wir haben uns nochmal im Bus auf der Fahrt irgendwohin auf Bosnisch unterhalten und die Lehrerin gesagt hat, ihr müsst Deutsch miteinander sprechen, wo ich denke, why, das ist jetzt gerade eigentlich meine Freizeit und und wenn ich dann jetzt höre, dass diese Diskussion ja immer noch nicht irgendwie weg ist, im Gegenteil, nicht, ja. Manchmal denkt man ernsthaft, wir sind jetzt wieder 30 Jahre zurück, um einfach nochmal so ein Bewusstsein sich zu schaffen, warte mal, hier sind Leute, die haben gerade alles verloren. Also ihr Land ist weg, alles, was sie kennen, ist weg, Familie, Verwandte, Freunde sind teilweise weg, Geld ist weg, alles, was du hattest, ist weg. Und das Einzige, was du vielleicht noch hast, ist deine Muttersprache. Also ich spreche jetzt natürlich von den Neuzugewanderten, aber auch, das gilt bis heute nach wie vor auch für mich, erstmal Satz beenden. Und dann erwarte ich, dass diese Leute, also mich haben wirklich teilweise Leute nach 4 Monaten gefragt, warum wir kein Deutsch zu Hause sprechen, wo ich denke, warum so, ne? Also es ist wichtig, die Sensibilität dafür zu haben, dass Deutsch wichtig ist, zu lernen, aber nur automatisch, weil Leute in der Pause eine andere Sprache sprechen, davon auszugehen, dass sie halt eben Deutsch nicht lernen würden. Also einfach diese Sensibilität dafür, das ist nicht nur Sprache, das ist halt viel mehr und das ist unsere Identität oder unsere Identitäten eben. Ne, so, wir müssen nicht das eine oder das andere sein und ich weiß, dass es eben ne, viel von Einzelnen kommt, aber wenn ich es mir wünschen würde, würde ich mir auch wünschen, dass es halt in der Ausbildung schon, im Studium schon bestimmte Themen besprochen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber auch so wie Themen wie Rassismus, Intersektionalität und so weiter und so fort, weil ich immer sage, auch diese ganze Rassismusdebatte in Deutschland, das ist schwierig zu führen, weil wir nicht die gleichen Begriffe haben, Leute. Du hast Leute, die sind on top, die haben gefühlt jeden Tag, bilden die sich fort. Und dann hast du Leute, die haben noch nie was von bestimmten Begriffen gehört. Und da ist es schwierig, wenn wir keine gemeinsame Basis haben, eine Diskussion zu führen, eine konstruktive Diskussion. Und deswegen denke ich, manche Sachen müssen halt einfach in die Lernpläne, in die Ausbildungen, damit wir überhaupt eine gemeinsame Sprache haben, um darüber zu sprechen. Es ist immer noch so, dass manche Menschen denken, wenn du sagst, ey, das war gerade rassistisch, dass manche Leute hören, du bist ein Nazi. Das ist ne, im Alltag ganz oft und dann gehen Blockaden, dann gehen rote Lichter an. Und dann denke ich mir, wie soll sich das weiterentwickeln, wenn die Diskussion innerhalb der bestimmten Bubbles, wie das halt so ist, sich super fortentwickelt und wir wirklich versuchen, alle möglichen Eventualitäten mitzudenken, um alle zu inkludieren und gleichzeitig einen ganz großen Teil außen vor lassen, der noch nicht mal die Basics hat. Und da würde ich mir wünschen, dass es einfach, wie gesagt, in den Lehrplänen, in den Ausbildungen des pädagogischen Personals, auch im Kindergarten. Also auch da muss viel mehr investiert werden in den Kindergärten, weil ich denke, da fängt es ja letztendlich irgendwo an. Ne? Und auch das Bewusstsein für, wir kennen es alle, gib mir mal die Hautfarbe. Da fängt es an. Oder das I-Wort, ne? Verkleidungen, Kostüme, das geht ja auch schon im Kindergarten los. Und auch da ist natürlich Personalmangel, Ressourcen, wenn du denen irgendwie eine Fortbildung aufdrückst, 2 Stunden vorher, bevor der Betrieb losgeht, ist klar, dass die Leute nicht mit offenen Ohren, also auch da müssen wir viel früher ansetzen in der Ausbildung, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Und viel mehr versuchen in Schule, vielleicht im Kindergarten auch, aber in Schule spätestens aktuelle Geschehnisse zu besprechen. Also wirklich, wenn ich mich an meinen Geschichtsunterricht erinnere, habe ich gefühlt jeden Tag den Nationalsozialismus oder jedes Jahr Nationalsozialismus durchgenommen, was super wichtig ist. Aber aktuelle Geschehnisse oder Sachen eben wie jetzt eben der Bosnienkrieg, der jetzt auch nach 30 Jahren es immer noch nicht in die Lehrpläne geschafft hat, denke ich mir, ja, wie erreichen die Empathie bei den SchülerInnen ist nicht da. Ich habe ja viel, habe ich gerade erwähnt, mit SchülerInnen gearbeitet, wo es um deutsch-bosnischen Jugendaustausch ging. Und die haben mir alle an den Lippen gehangen, wenn ich erzählt habe, was ich erlebt habe. Ich hatte die Aufmerksamkeit, also wirklich zu sagen, ey, wir haben noch ZeitzeugInnen, wir haben noch Menschen. Und ich war damals Anfang 20, jung und hip, und das ging gar nicht in deren Köpfe, dass so jemand schon vom Krieg erzählen kann. Und dass wir das noch nutzen, solange Leute da sind, die für die Jugendlichen interessant sind, die spannend sind, dass wir halt, wie gesagt, auf diese aktuelleren Geschehnisse auch eingehen, dass auch in Schule, gerade vor allem in Schule, weil ansonsten erreichst du immer eine bestimmte Gruppe nicht. Schule ist nun mal da, wo sich die meisten Jugendlichen aufhalten, ne? Und da würde ich mir halt wünschen, dass es da Raum gibt für aktuellere Themen.
Ich musste auch gerade nochmal daran denken, wie viel Verantwortung immer auf den Schultern derjenigen liegt, die sich sowieso schon weiterbilden. Also Verantwortung auf der einen Seite natürlich auch, weil man Dinge verstanden hat und im besten Fall irgendwie Verantwortung übernehmen will und merkt, okay, mit diesen Schieflagen komme ich auch persönlich nicht klar und ich will was dagegen tun. Und die an so einem Status quo festhalten und von so Normalität, so ist das nun mal hier, also immer sich so auf diesen Standpunkt setzen, lösen ja auch ganz oft aus, dass Leute wie du, die jetzt pädagogisch auch in diesen Bereichen arbeiten, oder Leute, auch wie wir letztlich, immer schon so mit antizipieren müssen, dass das Gegenüber beispielsweise das Vokabular gar nicht kennt. Oder, also, und das klingt jetzt schon so, oh, man muss jedes Wort kennen, aber es hat ja auch was nicht nur mit Wissen zu tun, sondern auch mit einer Haltung oder einem Gefühl zu bestimmten Dingen. Und wenn man dann was anspricht, dann muss man immer schon so beschwichtigend sprechen und muss schon mitdenken, naja, es bringt jetzt nichts, wenn ich ankomme mit, naja, das war aber schon, das ist schon die Frage, ob das, was ihr jetzt hier gerade gemacht habt, für alle Menschen im Raum gleich ankommt. Und ich denke darüber nach, ja, wie hätte sich jetzt eine Person gefühlt, die beispielsweise eine Fluchterfahrung hat, wenn sie diesen Unterrichtsinhalt oder was auch immer einfach vorgesetzt bekommen hätte, ohne davon zu wissen. Ne? Also da kann man über so Sachen wie, ich weiß auch nicht, ob das immer sinnvoll ist, aber über so Sachen wie Triggerwarnungen und so weiter nachdenken. Das ist ja was immer nur die mitdenken müssen oder immer nur die mitdenken letztlich. Und es ist dann so eine doppelte Arbeit, die versuchen, da Veränderung und Sensibilität und irgendwie Aufmerksamkeit auch auf Themen zu lenken. Und für die anderen ist es sehr leicht, dann zu sagen, ja, nee, aber das ist doch so. Oder direkt in die Abwehr zu gehen und wie du eben beschrieben hast, ne, zu sagen, nee, das ist doch nicht rassistisch, nur weil ich, und willst du jetzt sagen, das? Ne, und direkt auf Angriff irgendwie schalten. Und da denke ich sehr darüber nach, so wie man das zum Beispiel in Schule, aber nicht nur in Schule, wirklich auch bei Menschen, die jetzt nun mal schon, also nicht noch mal durch eine Ausbildung gehen werden, irgendwie erreichen kann und ob das überhaupt eine Option ist, so, oder ob man sagen muss, es muss einfach, man muss den Fokus so ein bisschen verschieben und es muss mehr, wie du auch gesagt hast, so Projektarbeit geben, Öffnung von Schule und Jugendarbeit und so, mehr Zusammenarbeit von den Leuten, die das eben schon machen, weil es ja schön und gut ist, darüber nachzudenken oder zu fordern, dass es Teil einer Ausbildung wird und gleichzeitig dauert das ja. Gleichzeitig werden wir dann vielleicht in, keine Ahnung, 20 Jahren auf so einem Level sein, wo Leute sensibilisierter sind, hoffentlich, weil sie sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen mussten und durch Workshops gegangen sind und so weiter. Aber der Status quo ist ja so, dass es viele Leute gibt, die das vielleicht auch aufgrund von Kapazitäten, Ressourcen, Zeit, Überforderungen und so weiter, kann ja alles sein, aber die trotzdem jeden Tag das nicht machen. Und die Leidtragenden sind die dann in so einem Raum
engagiert sind.
Ja, genau. Oder eben die Kinder, die da sitzen und mit irgendwas konfrontiert sind, womit sie nicht konfrontiert sein sollten ohne einen sensiblen Umgang.
Ja, ich glaube, das ist wirklich schwierig, ne? Wie du schon sagst, die Leute, die ohnehin gewillt sind und schon machen und tun, müssen noch mehr leisten, müssen auf den Raum halten, müssen auch lesen, Unausgesprochenes lesen, müssen gucken, wie die Stimmung ist, müssen gucken, wie weit kann ich gehen, kann ich hier oder ihm das jetzt so vorsetzen. Es ist natürlich eine krasse Leistung und ich denke auch, nicht, dass es so, ja, dass ich das jetzt fordere und dass ich sage, boah, die müssen das, sondern im Gegenteil, wir müssen natürlich auch aufpassen, wie man mit der eigenen Energie haushaltet. Und gleichzeitig natürlich, wenn wir nicht darauf warten wollen, dass es irgendwie systematisch verankert wird, müssen wir natürlich schauen, okay, wie, das hört sich so doof an, aber am Ende bleibt es ja dann doch bei uns. Ja. Wie viel können wir als Einzelperson leisten? Wo gibt es Freiräume? Wo gibt es vielleicht Grauzonen? Aber gleichzeitig müssen wir auch aufeinander schauen und gucken, so kann ich das jetzt leisten? Bin ich für alles verantwortlich? Wie weit kann ich gehen? Das hatten wir auch gerade so ein bisschen im Vorgespräch gehabt, gerade auch so, wenn so Gedenktage sind, wenn Hanau, Solingen und so weiter oder auch Bosnien, die Sachen, die passiert sind, manchmal denke ich so, ich habe jetzt nicht die Kraft, mich dazu zu äußern, weil es mich mitnimmt, weil ich das nochmal durchlebe und gleichzeitig fühle ich mich irgendwo verpflichtet und sage, ja, aber wenn wir das nicht machen, wer soll es dann machen? Und das ist halt immer so ein Austarieren zwischen so, was kann ich gerade leisten, ne, was hat mehr Wert und was nicht. Und ich will gleichzeitig auch nicht zu streng sein, weil ich tatsächlich wirklich denke, auch ich habe mich in den letzten paar Jahren verändert. Auch ich habe jetzt einen ganz anderen Kenntnisstand, als ich vor ein paar Jahren hatte. Ich arbeite natürlich nun mal in einem Haus, wo diese Themen auch besprochen werden. Ich mache Öffentlichkeitsarbeit, ich bin unterwegs auf Social Media, ich bin in bestimmten Kreisen und Bubbles und lese mir da durch und ich habe den Willen. Aber ich kann vielleicht nicht von jemandem erwarten, der in einem ganz anderen Bereich arbeitet, der ganz andere Kontakte hat, der ganz andere Themen auf dem Schirm hat, in einer ganz anderen Gegend Deutschlands wohnt, vielleicht gar keine Berührung, dass er oder sie den gleichen Stand hat. Weil ich denke, du warst vor ein paar Jahren auch nicht auf dem Stand, wo du heute bist. Und deswegen versuche ich auch nicht allzu streng zu sein. Ich weiß, aus aktivistischer Perspektive, die sind dann alle sofort so, nein, und schonungslos. Und ich verstehe das auch, weil man denkt, ich erzähle das schon so lange und wir sind wütend und es muss doch was passieren. Und ich glaube auch, die Leute erzählen das, nur wir erreichen nur bestimmte Gruppen. Nochmal, wenn ich überlege, dass es immer noch Leute gibt, die von Solingen und von Rostock-Lichtenhagen noch nicht Bescheid wissen und wie spät ich selbst auch tatsächlich davon erfahren habe, muss man überlegen. Ich meine, das ist ja 93 passiert, wir sind erst 94 gekommen. Mhm. Ich habe trotzdem in pädagogischen Kontexten gearbeitet und ich habe das selber erst so spät erfahren. Dann denke ich mir, dann kann ich nicht mit jemandem vielleicht so streng sein, der, weiß nicht, nur in der IT-Branche hockt und irgendwie wirklich nur ITlerInnen kennt und gar nicht diese Berührungspunkte hat. Vielleicht ist es naiv, vielleicht ist es zu gutmütig von mir, ich weiß es nicht. Aber wir bringen halt nicht alle gleiche Ressourcen mit. Und deswegen komme ich wieder auf Schule oder so irgendwo, wo wir die Basics gemeinsam haben, weil ich eben denke, dass wir im Erwachsenenalter diese so krasse Berührungspunkte, wo wirklich so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, nicht mehr so viel haben. Wir haben natürlich dann in so Häusern, wie jetzt das Coininghaus ist, die so eine breite Masse an Leuten tatsächlich erreichen. Erstmal altersmäßig von 6 bis 99 und dann inhaltlich. Wir haben hier, weiß ich nicht, Tanzveranstaltungen, Vereine, Konzerte, Ausstellungen, aber auch dann natürlich rassismuskritische, gesellschaftspolitische Debatten. Da denke ich, da ist es vielleicht möglich, dass Leute, die eigentlich für eine andere Sache hier hinkommen, mal hier hängen bleiben und sich dann vielleicht anderes anhören, aber weil sie dann das Haus kennen, weil sie uns als Personen kennen, weil sie dann unser Programm mitnehmen und dann denken, ah, okay, da wäre ich jetzt normalerweise nicht hingegangen, aber das höre ich mir an. Dafür vielleicht so ein bisschen sensibilisiert werden, weil bestimmte Räume, bestimmte Veranstaltungen werden trotzdem von bestimmten Leuten einfach nicht besucht oder die wissen gar nicht diese Info oder wir hatten auch mal Leute hier sitzen bei Veranstaltungen, die gesagt haben, ich habe die Hälfte der Begriffe nicht verstanden nach so einem Pentagon mit Max Czolek und Aladin Elmefalani, wo ich denke, ja, das sind halt jetzt vorne irgendwie junge Studenten, StudentInnen, die aktivistisch unterwegs sind, die dann auch teilweise englischsprachige Begriffe nutzen und dann haben wir vielleicht hier so ein 70-jähriges Pärchen, was sprachlich gar nicht mehr so mitkommen kann. Und trotzdem fanden die das nicht doof. Die waren interessiert und wollten sich informieren und das hat was angeregt. Und ich denke, so das ist vielleicht so irgendwie der Weg, dass wir versuchen und dass wir trotzdem nicht schweigen. Ich weiß, es ist nicht cool, bei jeder Weihnachtsfeier mit Onkel XYZ die Diskussion zu führen. Und auch da müssen wir auf unsere Ressourcen achten, ja. Und vielleicht nicht jedes Mal eine Grundsatzdiskussion anfangen, aber manche Sachen auch nicht stehen lassen. Weil ich glaube, wenn wir wirklich so viel einfach unreflektiert stehen lassen, dann wird sich das ja nie ändern. Dann wird das immer so sein, dieses Jahr, das haben wir doch schon immer gesagt und das war doch schon immer so und das wird man doch wohl noch und so weiter und so fort. Wie gesagt, gleichzeitig immer auf den Blick, wie geht's mir gerade, kann ich das gerade mit meinem Energielevel überhaupt leisten?
Und es steht ja auch in einem Spannungsverhältnis und es ist vielleicht noch zu milde ausgedrückt zu dem Status quo unserer Gesellschaft, wenn wir sehen, was eigentlich gerade los ist. Und mit jeder Nachricht, die man irgendwie hört, mit jeder Bewegung, jedem weiteren Ruck nach rechts, das steigert ja auch dieses Verantwortungsgefühl zu sagen, ich gehe über meine Ressourcen, ich gehe über meine Grenzen. Und das ist natürlich auch wieder was so ein Ungleichverhältnis irgendwie auslöst. Ne? Aber ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig, sich da tatsächlich bewusst zu machen, in was für einer Situation stecken wir eigentlich gerade, ne? Und was können wir eigentlich alles beobachten und sehen, was an den Außengrenzen passiert, ne? Also wir sprechen hier und erst vor ein paar Tagen sind wieder hunderte Geflüchtete ertrunken und wir diskutieren über die absurdesten Dinge, ohne immer wieder zu den Tatsachen auch zurückzukommen. Ne? Und ich glaube, da bin ich voll bei dir, dass es so unterschiedlichste Wege geben muss. Und gleichzeitig braucht es auch irgendwie dieses so, wir müssen jetzt irgendwie wirklich darüber nachdenken, wie wir die Leute erreichen, die noch nicht wollen. Weil es ist wirklich so, es ist gefährlich, so wo wir uns gerade befinden. Und das ist auch sowas.
Und einige müssen einfach mehr leisten als andere, damit das funktioniert. Ne? Mitdenken, andere mitdenken, eben aufklären, eben, das ist auch das, was ich oft manchmal auch auf Social Media gesagt habe. Leute, das, was ihr macht, das ist gefährlich. Auch diese ganzen alltagsrassistischen Sachen, die da einfach mal so geteilt werden. Und dann passiert halt Hanau. Und dann denke ich mir, sehen wir den Zusammenhang nicht, wenn man immer wieder ein bestimmtes Narrativ bedient, wenn man immer bestimmte Sachen teilt, dass dann irgendwann Sachen einfach normal werden, die eigentlich unsäglich sind und unaussprechlich wären, werden einfach massenweise geteilt und Fake News. Es ist eine krass schwierige Zeit. Es ist wirklich eine schwierige Zeit und ich normalerweise, wenn du mich vor Jahren gefragt hättest, wie schafft man das, dann hätte ich naiv gesagt, ja, man muss für Begegnungen sorgen, man muss dafür sorgen, dass Menschen sich kennenlernen, aber wo ich denke, das sind Menschen, die leben schon seit Generationen hier, also das sind jetzt nicht Leute, die neu zugewandert sind und das sage ich auch immer im Hinblick jetzt so auf Ex-Jugoslawien, wir kannten uns. Wir haben gelebt, also wenn du mich fragen würdest nach einem Land, was Diversitätsbewusstsein hatte, was Toleranz hatte und so weiter, würde ich dir sofort sagen, Jugoslawien. Und gleichzeitig ist uns das unten passiert. Und dann denke ich mir so, okay, wenn es da möglich war, dass Menschen, die nochmal jahrzehntelang miteinander gelebt haben, die untereinander geheiratet haben, die gemeinsame Kinder haben, aufeinander losgegangen sind, das hört sich so doof an, dann sind es nicht nur die Begegnungen, verdammt nochmal, die wir schaffen müssen. Dann muss noch was auch irgendwie im Bewusstsein sich ändern. Und dann müssen wir hier auch verstehen, ich will, wie gesagt, keine Panikmache sein, aber ey, manchmal reicht es nur, dass irgendjemand da hinkommt und super gut daherredet. Und dann kann das ganz schnell kippen. Und das ist so meine Angst immer, dass ich denke, so der Weg von diesen einfach irgendwas Alltagsrassistisches auf Insta oder Facebook teilen bis hin zu, okay, jetzt wird's richtig, jetzt sterben Menschen, ist manchmal ganz, ganz klein, ganz kurz.
Und das ist ja so absurd, dass wir das immer so weit in der Geschichte verorten. Dass wir immer so tun, als wäre es so weit weg, während wir es ja an anderen Stellen gegenwärtig die ganze Zeit beobachten oder in den 90ern. Ne? Also so immer wieder, es wiederholt sich immer wieder und ohne zu sagen, es ist alles das Gleiche. Also ich glaube, das ist klar oder hoffe, dass es klar ist. Aber diese Mechanismen zu verstehen, glaube ich auch was, wo wir immer wieder irgendwie scheitern und immer wieder sagen, und dann eben bestimmte Leute immer wieder sagen, nein, das ist so, it's the real shit, so, es passiert jetzt gerade in diesem Moment und auch mit deiner Weigerung an der Stelle zuzuhören oder so oder was auch immer, so, das ist alles Teil dieses Problems. So, wir können jetzt keinen komplett geschichtlichen Abriss machen. Ich glaube, dafür gibt es auch andere Podcast-Formate. Aber vielleicht für diejenigen, die jetzt auch so ein bisschen in dem Gespräch gemerkt haben, wow, das ist auch ein Thema, wo ich mich tatsächlich auch nicht so gut auskenne. Also wir haben eben im Vorgespräch auch nochmal so anekdotisch erzählt. Oder ich habe erzählt, dass ich damals, weißt du, wie die Autorin heißt von dem Buch, über das wir gehen?
Zlata Filipovic, wenn ich mich nicht täusche. Wo jetzt gerade. Ja. Also Vorname müsste, glaube ich, auf jeden Fall Zlata sein.
Ja, ich pack's auf jeden Fall auch nochmal in die in die Shownotes, auch wenn es jetzt schon ein bisschen ein älteres Buch ist. Dass ich erzählt habe, dass ich das Buch auf einem Flohmarkt, also das Buch heißt, ich bin ein Mädchen aus Sarajevo, und dass ich das zufällig als Kind gelesen habe. Und ich weiß nicht, vielleicht lass mich irgendwie 9 oder 10 oder 11, das kann ich nicht so genau sagen, sein. Und ich weiß, dass ich damit total ergriffen von diesem Buch war. Auf so einer kindlichen, ich bin auch ein Mädchen-Ebene, glaube ich, und überhaupt nicht fassen konnte, was diesem Kind passiert ist. Und es ist so ein Tagebuch oder in Tagebuchform geschrieben. Und ich dann bestimmt 15, 20 Jahre überhaupt keine Verbindung zu diesem Themenkomplex gezogen habe. Und sehr, sehr spät, also ich kann nicht genau sagen, wann erst verstanden habe, wow, das war ja das Buch, was ich als Kind gelesen habe. Und ich habe so viel Empathie damals gespürt, auf so einer kindlich-jugendlichen Ebene und auch so viel Verwunderung und so das nicht begreifen können, dass das irgendwie passiert. Und erst viel, viel später gecheckt habe, wow, das ist eine Geschichte gewesen, die war sehr nah an mir dran eigentlich. Also nicht auf persönlicher Ebene, sondern auch geografisch und zeitlich. Und das wäre jetzt für mir so ein Punkt, wo ich gedacht habe, diese Brücke müsste ja viel schneller geschlagen werden oder diese Informationen müsste man viel früher bekommen. Das wäre ein literarischer Input, der mir einfallen würde, oder ein Zugang. Aber vielleicht könntest du sagen, was gibt es denn so, was du wirklich empfehlen würdest, um sich mit den Themen, die wir jetzt so ein bisschen angeschnitten haben, ohne dass wir sie einordnen können, auseinanderzusetzen.
Ich werde das gerade, das tatsächlich einfach als witzige Anekdote, das Buch, was du gerade erwähnt hast, tatsächlich auch eines der ersten Bücher war, was ich mir hier geholt habe, als ich nach Deutschland kam und wirklich das erste oder das zweite Buch war, was ich auf Deutsch gelesen habe, ohne dass ich überhaupt alles verstehen konnte. Das hat mich damals auch sehr, sehr, sehr berührt. Und ich habe zum Beispiel aktuell also vieles kann man natürlich selber im Internet und sich fortbilden und so weiter. Man muss natürlich auch schauen, dass man da objektive Berichterstattung hat. Das ist halt für Außenstehende auch super schwierig, weil natürlich oft dann nur irgendwie die eine Seite oder die andere Seite erzählt wird. Aktuell ist aber vor kurzem halt auch ein Buch rausgekommen, wo wir bei den Büchern sind, von der Mirsada Simchen Kahrimanovic. Und sie hat zum Beispiel das Buch Lauf, Mädchen, Lauf geschrieben. Und da berichtet sie von ihren Erfahrungen auch als jemand, der im Konzentrationslager war jetzt in Bosnien. Und sie hat das auch anhand ihrer Tagebucherinnerung geschrieben, aber es ist so ein Mix also es sind nicht ihre Tagebucheinträge. Sie beschreibt ihre Erinnerungen und was ich hier super hoch anrechne, ist, dass sie trotz allem halt nicht so voller Hass ist, sondern sie versucht trotzdem den Weg gemeinsam zu gehen, das aufzuarbeiten, ist jetzt gerade sehr viel versucht, an Schulen unterwegs zu sein, um dieses Thema tatsächlich Bosnienkrieg in die Schulen zu bringen. Und das ist ein Buch, was vor einem Jahr rausgekommen ist und was ich zum Beispiel auf jeden Fall empfehlen würde, um so eine, da sind halt auch Aufklärung, geschichtliche Aufklärung und Fakten, aber halt auch nochmal auch so eine persönliche Perspektive. Und wenn man sie sich anguckt, wie sie auftritt, wie sie mit Menschen redet, würde man auch nie vermuten. Und das ist das, was ich so sage, was man halt so für einen Rucksack mitträgt. Einfach um dieses Bewusstsein vielleicht zu schaffen, um vielleicht irgendwann dahin zu kommen, dass wir tatsächlich einander gegenüber auch mehr Vertrauen, mehr Verständnis, mehr Toleranz ist so ein doofes Wort, entgegenbringen und zu sagen, okay, ich versuche zumindest bisschen mitzudenken, aus welcher Perspektive die Menschen das erzählen. Das wäre so ein Buch, was ich jetzt spontan auf jeden Fall erzählen würde. Natürlich gibt es halt auch auf Instagram, gibt es bestimmte, die können wir vielleicht mal nach da reinsetzen, um zu gucken, wo man sich halt auch über bestimmte Themen dann nochmal informieren kann.
Ja, das fände ich auch total gut, dass man so ein bisschen Einstiege auch bekommt, weil klar, es ist alle Themen sind komplex und ein Buch oder ein Instagram-Account reichen nie aus. Das ist, glaube ich, allen klar. Aber bei so einem Themengebiet, wo man vielleicht wirklich sagt, das ist ja was, wo ich mich weiterbilden möchte und sollte und einfach mehr darüber erfahren möchte, ist es, glaube ich, manchmal ganz hilfreich, wenn man irgendwie so einen Anknüpfungspunkt hat, wo man sagt, das zum Beispiel ist eine, weiß ich nicht, gute Podcast-Folge oder so. Und oft leitet einen das ja weiter. Ne, wenn man da einen Punkt hat, kann man da wiederum in die Shownotes gucken oder in das Literaturverzeichnis und so weiter. Und
irgendwann ist man drin. Im Kreis drin, genau.
Wir beenden unsere Folgen immer mit einer Hausaufgabe. Die darf ganz umfangreich sein, die darf auch nochmal auf irgendwelche Themen zu sprechen kommen, die wir vielleicht noch nicht abgedeckt haben. Die darf aber auch ganz konkret sein. Da darf auch wirklich gesagt werden, schreib mal das und das auf oder so. Und du darfst die stellvertretend an mich als Lehrerin stellen, aber sie geht quasi raus an alle, die zuhören, egal ob sie jetzt auch Lehrerinnen sind oder aus welchen Gründen auch immer diesen Podcast oder diese Podcast-Folge gehört haben.
Oh mein Gott.
Ja, das ist eine Riesenverantwortung. Du darfst auch mehrere
Habe ich diesen Part verpasst, als ich eure Sachen angehört habe?
Es ist auch so ein bisschen in die Richtung, was würdest du dir wünschen? Aber man kann es natürlich auch
Aber schon konkret, machen. Was Leute umsetzen sollen.
Was man, aber umsetzen heißt auch, lies dieses Buch oder so. Ne? Mhm. Also das kann auch ein bisschen abstrakter sein und eine Art Gedankenspiel oder sowas auslösen?
Boah, ich würde generell sagen, versucht mal, weiß ich nicht, spontan jetzt, unüberlegt, einmal im Monat, einmal im halben Jahr irgendwie mit Menschen zu sprechen, mit denen ihr sonst nichts gemeinsam habt auf den ersten Blick, die vielleicht komplett unterschiedlichen Alter sind, komplett anderes Geschlecht haben, aus einem komplett anderen Land oder Background kommen und zu gucken, okay, was wollen wir? Was ist unser Wunsch irgendwie für ein gemeinsames Miteinander? Also wirklich versuchen, jetzt natürlich nicht inszeniert, so mit drei Fragen dahin zu kommen, aber versuchen einfach, auch vielleicht für mich auch, ich versuche das ja auch, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, außerhalb meiner eigenen Blase, außerhalb meiner eigenen Bubble und zu gucken, wie es denen geht und was sie für Ideen haben für ein gemeinsames Miteinander. Ich weiß nicht, es ist völlig was Abgedrehtes, aber das ist gar sowas nicht. Auf einer ganz, ich glaube, niederschwelligen Ebene und was wir unabhängig davon vom Beruf oder vom Background alle machen könnten. Und ich glaube, das bringt einen viel weiter.
Ich glaube tatsächlich, dass das auch in einem Schulkontext immer wieder eine wichtige Frage ist, weil so im Alltag, wenn man sich jetzt wirklich, wirklich mal selber überprüfen würde, wie oft man die SchülerInnen sowas fragt, mal auch in so Zwischengesprächen, kann ich mit Sicherheit von mir sagen, dass ich das nicht unbedingt einmal im Monat bewusst mache. Es passiert wahrscheinlich, aber zu sagen, ich nehme mir das vor, ist ja manchmal nochmal so ein Switch. Ne, dass man da wirklich reingeht und sagt.
Und das ist manchmal wirklich auch mit Leuten, die wir täglich sehen,
kommen
dann Sachen raus, wo wir denken, oh mein Gott, wieso weiß ich das nicht? Oder wieso, ich habe das zum Beispiel gemerkt, wir jetzt um das abzuschließen, wir bringen ja jedes halbe Jahr hier im Coininghaus ein neues Programmheft. Und wir haben uns jetzt immer vorgenommen, auf dem Cover halt eine Person vorzustellen und im Innenteil einen Kollegen oder eine Kollegin vorzustellen. Und dann nehme ich mir natürlich Zeit, um die Leute zu interviewen, mit denen zu sprechen. Und dann erfahre ich so viel Neues über Menschen, mit denen ich hier tagtäglich arbeite, dass ich denke, aber eigentlich müsste ich das viel öfter und mit allen machen. Und ich glaube, das lässt sich auf die ganze Gesellschaft übertragen. So, ne?
Absolut, so eine richtige Praxis da etablieren. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Es geht immer so schnell rum. Und es hat mich total gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass die Zuhörenden auch ein bisschen was mitnehmen können.
Ich wollte gerade sagen, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe auch, dass es vielleicht einige Denkanstöße zumindest gegeben hat. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen und wenn nicht, dann hoffe ich, dass es auch Menschen einfach ein bisschen berührt hat vielleicht.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.